Text 21.
Faschismus und Islamismus. Erster Teil. Claudia Danschke und Thomas Uwe über Verbindungen von Rechtsextremismus und Islamismus und über den trikontinentalen Faschismus im Irak. Eine Sendung von Café Kritik. Es geht um Israel. Unter diesem Titel fand am 10. und 11. Mai 2002 in Berlin eine internationale Israel-Solidaritätskonferenz statt, die vom Berliner Bündnis gegen IG Farben organisiert und von zahlreichen Gruppierungen unterstützt wurde. Damit Israel, der einzige bürgerlich-liberal verfasste Staat der Region, zur Disposition gestellt wird und die Islamisierung der arabischen Staaten, vielen als unterstützenswerte oder doch immerhin verständliche Wiedergeburt der Tradition in Zeiten der Entwurzelung gilt, wurde auf der Konferenz auch über islamischen Faschismus, Tugendterror und Elendsverwaltung diskutiert. Claudia Danschke, Arabistin und Journalistin aus Berlin, gab auf der Konferenz einen Überblick über die Verbindungen von rechtsextremen und islamistischen Gruppierungen in der BRD.
Jetzt zur Stunde findet in Wuppertal eine überregionale Demo mit Abschlusskundgebung statt, pro Palästina. Einer der Hauptredner ist Dr. Hisham Hammad, Bundesvorstand der palästinensischen Gemeinde in Deutschland, aber was wichtiger ist, er ist Vizepräsident der Aktion Courage. Hier wird aufgerufen an die Teilnehmer zu dieser Demonstration, dass sie doch Schilder, Plakate, Bilder, Fahnen oder Ähnliches mitbringen sollen, was unsere Meinung und unseren Protest friedlich ausdrücken kann. Und dann kommt ein Hinweis. Denkt daran, diese Demo ist eine friedliche Veranstaltung. Also zum Beispiel ohne Hakenkreuzplakate. Und jetzt kommt die Erklärung, warum. Da sie unter anderem gegen das Gesetz verstoßen. Das ist keine singuläre Erklärung. Diese Erklärung findet sich, was leider eben sich nicht reduziert auf islamistische Gruppen, diese Erklärung, es verstößt gegen deutsche Gesetze, findet sich permanent als Erklärung, wenn man versucht, sozusagen den Antisemitismus nicht so offen darzulegen. Ein weiteres ganz aktuelles Beispiel ist ein Ausschnitt aus dem Nationaljournal. Und zwar, das Nationaljournal braucht nicht mehr selber zu schreiben, sondern es bedient sich eines Artikels, der in der ägyptischen regierungsnahen Zeitung Al-Akhbar erschienen ist, und zwar am 29. April. Dieser Artikel von Fatma Abdallah Mahmoud, und die Al-Akhbar ist keine islamistische Zeitung, sondern wie gesagt, regierungsnah, gilt sozusagen als Zeitung des säkularen Flügels. Jedenfalls wird hier ein Artikel aus Al-Akhbar abgedruckt, der eine komplette Wiedergabe des gesamten Revisionismus ist. Dieser gipfelt dann in zwei Sätzen und diese zwei Sätze wurden dann hier im Nationaljournal richtig schön nach oben gesetzt. Die ganze Holocaust-Geschichte ist nichts weiter als Lüge und Betrug. Einen israelischen Komplott, der darauf abzielt, die deutsche Regierung im Speziellen und die europäischen Länder im Allgemeinen auszunehmen. Und jetzt das ganz fett gedruckte Zitat aus diesem Artikel: Ich mache Hitler persönlich folgenden Vorwurf. Hättest du es doch nur getan, Bruder. Auch das ist keine neue Erscheinung. Al-Akhbar hat schon öfters Artikel vor dem 11. September veröffentlicht, die dann zum Teil eine andere Diktion hatten, wo dann nicht der Revisionismus das Thema war, das heißt also Leugnung oder Herunterspielen des Holocaust, sondern im Gegenteil, wo man das als Realität angenommen hat und dann waren die Artikel überschrieben mit Dankeschön Hitler. Und jetzt ein letztes Beispiel, das ist ein Flugblatt, was aktuell hier in Kreuzberg verteilt wird und zwar von einer radikalen islamistischen Partei. Die Partei heißt Hizb ut-Tahrir, das ist übersetzt Partei der Befreiung. Diese Partei ist nicht neu, sie ist entstanden 1953 in Palästina. Sie haben ein komplettes Parteiprogramm und diese Partei hat auch von Nabhani, ihrem sozusagen Gründer, eine Lebensordnung des Islam, das heißt eine komplette islamische Verfassung. Manchen, der vielleicht jetzt hier so durch die Stadt geht oder gerade an den Universitäten, an der Technischen Universität vor allem, wird vielleicht auch die deutschsprachige Zeitung dieser Partei kennen, das ist die Explizit. Ja. Das ist ein, diese Partei ist also von den arabischen Ländern aus über sämtliche turksprachigen Länder ausgebreitet. Also die Türkei ist für sie ein ganz wichtiges Operationsfeld. Und von der Türkei aus, dann nach dem Zusammenbruch sozusagen des sozialistischen Weltsystems der Sowjetunion, haben sie sich inzwischen ausgebreitet über sämtliche mittelasiatischen islamischen Republiken bis hin nach China. In China gibt es eine große Minderheit der Uiguren, das sind Muslime. Man sagt, sie sollen ebenfalls ein turksprachiges Volk sein und genau auf diesen Aspekt greifen sie zu. Europa ist für sie Operationsbasis, Agitationsbasis. Die Europazentrale liegt in London. Die Zentrale für Deutschland oder für den deutschsprachigen Raum ist in Wien. Und aus Wien kamen auch die ersten deutschsprachigen Publikationen, die in Deutschland verteilt wurden. Wie gesagt, und explizit erscheint regelmäßig, das hier ist eine Sonderausgabe Zeitenwende, die Lüge vom 11. September. Interessant ist, dass diese Gruppe vermehrt seit dem 11. September sich von den Universitäten wegbewegt, wo sie also seit über 10 Jahren ganz aktiv agitiert und zwar reingeht in die Gesellschaft und zwar nicht nur auf intellektuelle deutsche Islam-Diskussionspodien, so waren sie natürlich auch vertreten als in der Akademie der Künste, über den Islam nach dem 11. September diskutiert worden ist und dann ein Adolf Musch sagte, ich als Nicht-Muslim maß mir nicht an, über Bin Laden zu urteilen. Das war natürlich für sie dann willkommener Anlass, letztendlich dann ihre Posteln dann auch zu verteilen. Sie fühlten sich dort sehr ermutigt, sondern was wichtiger jetzt ist, dass sie vor allem in Kreuzberg ganz massiv auf die Straße gehen. Dazu muss man wissen, dass diese Partei eine sehr elitäre Partei ist, eine sehr aggressiv, verbal aggressive Partei. Das hindert sie aber nicht daran, dass sie, wie gesagt, in Kreuzberg ihre Pamphlete verteilen. In dem eigentlich linken türkischen Buchladen am Kottbusser Tor kann man zwischen den ganzen anarchistischen türkischen Publikationen dann diese Zeitung kaufen, habe ich vor 3 Tagen gemacht. Und man kann diese Zeitung, das ist die türkischsprachige Ausgabe, Hilafet, das ist die türkische Variante von Kalifat, gibt es dort ebenso zu kaufen für 1,50 Euro. So, und dann, wie gesagt, am Maybachufer bei dem sogenannten Türkenmarkt stehen dann ihre Propagandisten und dann werden eben die Flugblätter verteilt. Und da will ich jetzt mal den Anfang vorlesen. Tötet sie, wo ihr ihre habhaft werdet, vertreibt sie von dort, von wo sie euch vertrieben haben. Sure Bakara, das ist eine Sure aus dem Koran und dieser Ausschnitt stimmt. Das Problem ist nur, er ist natürlich aus dem Zusammenhang herausgerissen. Und dann kommt der Erklärungstext von Hizb ut-Tahrir. Es ist eine Tatsache, dass der Stamm der Juden Schrecken verbreitet, wortbrüchig ist, sich nicht an Vereinbarungen hält, falsche Bezichtigungen verbreitet, Allahs Worte verfälscht und listig und grausam ist. Die Juden sind ein Volk der Unterdrücker, das schon in der Vergangenheit rechtschaffene Menschen und deren Propheten ermordet hat. Sie sind auch die Vorreiter, wenn es um die Feindseligkeit gegenüber den Frommen geht. Und dabei gehen sie so weit, dass Allah uns verbietet, Freundschaft mit ihnen zu schließen. Das geht dann ungefähr vier Seiten so weiter, das erspare ich uns jetzt. Was ich damit ausdrücken will, ist natürlich der Aspekt, dass sie mit ihrer Propaganda, die auch auf Türkisch übrigens formuliert ist, sich gewiss sind, dass sie innerhalb der Szene von Jugendlichen türkischer oder auch arabischer Herkunft mit diesen Feindbildern auf schon bekannte Bilder treffen und sie damit sozusagen letztendlich ihre Propaganda weiter streuen können und es sozusagen zum Zusammenschluss der Kräfte kommt, denn in Kreuzberg ist natürlich organisatorisch als stärkste Kraft verhaftet die Islamische Gemeinschaft Bligörisch. Das ist die größte Organisation des politischen Islam aus der Türkei hier in Deutschland. Ihr sozusagen oberster Führer, Necmettin Erbakan, ist 1 Jahr lang in der Türkei Ministerpräsident gewesen. Das war von 1996/97. In dieser Zeit traf er sich auch mit Le Pen, um auszuloten, inwiefern eventuell eine Zusammenarbeit da möglich ist. Die sehr rigide Art und Weise in der Türkei dann von Seiten des Militärs Erbakan von der Macht zu stürzen, hat dann diese weitere Zusammenarbeit nicht fruchten lassen. Aber interessant ist, dass einen Monat, nachdem sich Le Pen mit Erbakan in der Türkei getroffen hat, sein Neffe Mehmet Sabri Erbakan, er ist inzwischen der Europaführer der Islamischen Gemeinschaft Miligörisch, sich nicht zu fein war, der jungen Freiheit ein Interview zu geben, wo die junge Freiheit, also wo er den Deutschen bestätigte, dass ihre Ausländerfeindlichkeit einfach daraus resultiert, dass es ihnen an Selbstbewusstsein fehlt. Und dieses fehlende Selbstbewusstsein hängt ja auch mit der deutschen Geschichte zusammen. Das bedauert er da drin. Also sozusagen nach dem Motto, guckt auf eure Geschichte selbstbewusst und erklärt dann auch, was darunter zu verstehen ist. Sicherlich ist das, das ist jetzt O-Ton Mehmet Sabri Erbakan, sicherlich ist das, was im Dritten Reich geschehen ist, eine schreckliche Sache. Das kann niemand ernsthaft abstreiten. Wenn man einmal den Blick durch die Geschichte und das, was heute noch geschieht, streifen lässt, dann ist der Holocaust nicht das eine exorbitante Beispiel unmenschlichen Handelns in der Menschheitsgeschichte, zu dem es vielleicht im deutschen Bewusstsein geworden ist. Das ist für den Türken sicherlich kein Thema, zu dem er bewusst Stellung beziehen müsste. Aber aus türkischer Geschichtswahrnehmung sind die Ereignisse des Holocaust, so schrecklich sie sind, mit anderen Verbrechen durchaus vergleichbar. Im Prinzip hat doch jede größere Machtkonstellation auf diesem Planeten sein Verbrechen fabriziert. Soweit O-Ton Mehmet Sabri Erbakan vom November 1997. Und man muss auch dazu sehen, in welchem Umfeld er das sagt, also in der jungen Freiheit. Das Wichtige ist, dass natürlich die Islamische Gemeinschaft Miligörisch einen sehr starken Einfluss hat. Sie gehört in diesen Bereich rein, das heißt, sie hat ein komplexes Netz an Institutionen aufgebaut in Deutschland. Das heißt, wer eingebunden ist in die Strukturen von Miligörisch, kann dort sozusagen sein ganzes Leben verbringen, ohne in irgendeiner Form mit der Außenwelt Kontakt aufzunehmen. Das sieht auf den ersten Blick ja nicht schlecht aus, weil sie holen die Jugendlichen von der Straße. Sie sorgen dafür, dass sie sozusagen auch Computerkurse lernen. Es gibt dort durchaus Bildungsangebote für Frauen. Wenn man das einzeln für sich herausnimmt, sieht das auf den ersten Blick sehr positiv aus. Das heißt, es gibt eine komplexe Sozialbetreuung, die eigentlich Aufgabe des Staates wäre. In dieses Defizit hat sich Miligörisch von Anfang an hineingesetzt. Es gab sozusagen keine, weder von deutscher noch türkischer Seite, Angebote. Das haben sie sich zunutze gemacht. Aber das Wichtige ist, dass natürlich dort dann bestimmte Bilder geprägt werden, Ideologien geprägt werden. Und das Wichtige ist eben, dass der Islam in seinem ganzheitlichen Anspruch geprägt wird. Das heißt, Islam und Politik, Islam und Gesellschaft ist nicht voneinander zu trennen. Es hat den ganzheitlichen Anspruch. Und den Jugendlichen wird ein elitäres Selbstbewusstsein vermittelt. Das heißt, qua Geburt als Muslim gehören sie etwas Besserem an. Also diese elitäre Sicht auf die anderen, auf die Ungläubigen, wird diesen Jugendlichen dort vermittelt. Traditionelle Frauenbilder, Geschlechterrolle, alles kommt komplex dazu. Und das macht natürlich dann Miligörisch für wertkonservative Gruppen bis hin zu rechtskonservativen Gruppen sehr attraktiv, weil es diese Überschneidung an Weltbildern gibt. Wichtig wäre vielleicht jetzt noch mal ganz kurz zum Antisemitismus, der heute bei Miligörisch gedeckelt wird. Das ist eine taktische Struktur, weil Miligörisch hat in Deutschland inzwischen so ein komplexes Immobilien- und Finanzsystem aufgebaut. Sie haben sich hier etabliert, sie haben etwas zu verlieren. Und nach dem 11. September wurde natürlich vor allem auf Miligörisch auch das Augenmerk gelegt. Es gibt eine aus meiner Sicht unsägliche Debatte über die Frage des Verbots von Miligörisch, weil es ein Pauschalverbot ist, was nicht unterscheidet zwischen einem normalen Mitglied, das die Angebote von Miligörisch wahrnimmt, und der Führungselite. Diese Verbotsdiskussion hat aber dazu geführt, dass sämtliche Aktivitäten, sämtliche Feindbilder, sämtliche Stigmas gedeckelt werden, die noch vor gar nicht so langer Zeit offen zutage getreten sind. Ein Ausschnitt vielleicht aus der Milligazette, das ist bis zur Distanzierung von Miligörisch am 5. Dezember 2001 eigentlich die offizielle türkische Tageszeitung gewesen, der Miligörisch-Mitglieder. Sie wurde also mit dem Eintritt bei Miligörisch gleich das Abonnement von Milligazette mit, musste man meistens mit unterschreiben. Dort stand noch 1994, ein Jude unterscheidet sich vom Satan durch nichts. Wer von dem Satan Erbarmen oder eine Wohltat erwartet, ist dumm. Die Juden sind die Quelle aller bösen Taten. die sich nicht nur gegen das Volk Palästinas, sondern auch gegen die ganze Menschheit richtet. Interessanterweise hat sich natürlich von dieser ganzen Diktion bis heute nichts geändert, aber die Jugendlichen, die im Einflussbereich von Millî-Görüş sind, die über die Medien natürlich die Bilder aus Palästina sehen, die mit diesen Ideologien groß geworden sind, haben jetzt ein Problem mit der offiziell propagierten Haltung der Führung. Das heißt, die Führung geht also ganz massiv auf Abstand zu allem, was jetzt aktuell von links bis rechts an antisemitischen Positionen zu hören ist. Millî-Görüş waren die einzigen, wirklich die einzigen in dem organisierten islamischen Spektrum, die man im Internet sozusagen alle verfolgen kann, die offen verurteilt haben die Anschläge auf jüdische Synagogen in Frankreich. Nicht mal der so heiß geliebte Zentralrat der Muslime hat sich dazu bereit erklärt. Wie gesagt, das ist ein taktisches Verhalten, aber es führt dazu, dass Jugendliche natürlich nicht verstehen, was das zu bedeuten hat. Sie kommen in Konflikt damit und das ist natürlich der Grund auch, weswegen eben islamistische Parteien wie Hizb ut-Tahrir ganz massiv die Hoffnung haben, jetzt auf dieses Klientel aufbauen zu können, weil kein Mensch weiß natürlich, wie jeder einzelne Jugendliche mit diesen Feindbildern, mit dieser für sie schwer nachvollziehbaren Haltung der eigenen Führung umgeht und ob er sich nicht dann doch radikalere Positionen sucht. Vor allem vor dem Hintergrund, und das haben wir auf der Demonstration hier in Berlin am 13. April, der Pro-Palästina-Demonstration, ja sehr deutlich gesehen, vor allem vor dem Hintergrund, dass eben Antisemitismus offen zu propagieren ja scheinbar Konsens ist. Also ich war auf dieser Demonstration, ich habe nicht nur einmal Sieg Heil gehört und ich habe Arabisch studiert, deswegen brauchte ich nicht bloß Bilder zu sehen, dass Kindern eine Bombenattrappe umgehangen worden ist, sondern ich konnte auch die Slogans der Gruppen verstehen, ob sie Hisbollah waren, Hamas, Islamic Jihad oder eben die Anhänger der PLO. Sie haben sich durch nichts unterschieden. Man konnte sie nur durch den Eingang, die Propagierung ihres jeweiligen Führers unterscheiden. Aber ansonsten war es eine durch und durch Heroisierung der Selbstmordattentäter als Märtyrer und das Ganze gekleidet in eine Art islamisches Glaubensbekenntnis. Und Millî-Görüş stand übrigens mit seinen Jugendfunktionären an der Seite und hatte panische Angst, dass Millî-Görüş dort zu entdecken ist. Das heißt, sie haben massiv versucht zu verhindern, dass Millî-Görüş sozusagen existent auf dieser Demonstration ist. Wo das hinführen wird, wissen wir nicht. Wir wissen nur, dass eben Demagogen sozusagen auf dieses bereitete Feld jetzt aufspringen. Und wie weit sich dann aus diesen Kreisen, also wie weit Millî-Görüş wirklich den Einfluss hat auf die Jugendlichen, sie zu entradikalisieren, denn die Emotionen sind da und die Feindbilder sind da, oder wie weit diese Jugendlichen abspringen dann zu solchen radikalen Gruppen, das ist eine Entwicklung, die offen ist.
Thank you.
Danschke kennzeichnet den Revisionismus als zentrales Bindeglied zwischen rechtsextremen und islamistischen Gruppierungen.
Da gibt es natürlich in der ganzen arabischen Welt, aber auch in der türkischen Welt immer wieder die Möglichkeit, also Revisionismus gegen die Protokolle der Reisekanzlerin, das gehört in teilweise fast zur Standardausrichtung eines jeden Buchladens so ungefähr, aber eben auch eigene Publikationen werden dort verkauft, das heißt, jeder französische oder britische Wissenschaftler, der also sozusagen belegt, dass das nicht so gewesen sein kann, findet dort seine Verbreitung. In der Türkei ist es wichtig, da hat sich ein aus dem islamistischen Spektrum ein Autor sehr hervorgetan, das ist Harun Yahya. Sein bürgerlicher Name ist Adnan Oktar. Und er überschwemmt sozusagen inzwischen allerdings nicht mal mehr nur die türkisch-islamische Szene, sondern es geht auch in die arabische rein. Er hat ein Buch geschrieben, die Holocaust-Lüge, und ansonsten ist er sehr schreibfreudig. Er hat einen eigenen Verlag in Istanbul und es gibt fast keine Moschee mehr, wo nicht die Bücher von Harun Yahya verbreitet werden.
In der BRD ist als Bindeglied zwischen Islamismus und Rechtsintellektuellen vor allem die Gruppierung rund um die deutschsprachige Islamische Zeitung zu erwähnen.
Diese Gruppe hat eine Mischung aus deutscher, europäischer Philosophie und islamischem Weltbild. Das heißt, sie agitieren immer auf der Basis von Philosophen wie Ernst Jünger oder Martin Heidegger oder Friedrich Nietzsche. Und deswegen will ich mal kurz ein Beispiel hier, das erklärt ganz gut, wie sie argumentieren. Friedrich Nietzsche. Nietzsches überragende Bedeutung liegt darin, dass er die 2000-jährige Tradition des abendländisch-christlichen Denkens zu einem Ende gebracht hat. Ausgehend von der klassischen Hochkultur Griechenlands gelangte er in dessen Vergleich mit der modernen europäischen Kultur zu einer radikalen Kritik des Christentums, dessen Ende er schonungslos beschrieb. Sein berühmtes Wort, dass Gott tot sei, beendet ein für allemal das christliche Gottesbild des sterblichen Gottes und macht damit den Weg frei zur Überwindung des abendländischen Nihilismus durch den Islam in Europa. So, das Interessante ist, sie agitieren massiv mit solchen Bildern und bekannt geworden sind sie mit einer Fatwa, das heißt ein religiöses Urteil. Und zwar haben sie Johann Wolfgang Goethe zum Muslim erklärt. Es gibt ein seitenlanges Schreiben, wie das begründet wird. In islamistischen Kreisen wird das durchaus anerkannt, weil man fühlt damit auch eine, man darf auch nicht vergessen, es gibt einen Perspektivwechsel in den Migrantenkreisen, die sich islamisch definieren. Das heißt, da ist eine neue Generation herangewachsen, die durchaus sich mit Europa, mit Deutschland identifiziert, die vollständig ihren Lebensmittelpunkt hier sieht in Europa und die mit solchen Argumentationen auch ein Stück von Verbindung und von dem Gefühl, dass sie hier genau am richtigen Ort sind, bekommen. Also das ist schon eine raffinierte Art des Diskurses. Jedenfalls, Goethe hat sich ja sehr stark mit seiner Zeit, Aufklärung und so weiter auseinandergesetzt und das wird alles als Beleg herausgegriffen. Und hätte er eben damals sozusagen die Möglichkeit gehabt oder wäre er eben den endgültigen Schritt gegangen, dann wäre er schon zu Lebzeiten zum Islam übergetreten, aber das hat er nicht und deswegen hat man ihn jetzt posthum zum ersten Muslim Europas erklärt und er heißt jetzt Mohammed Johann Wolfgang von Goethe. Die gesamte Fatwa ist herunterladbar, ist nachzulesen auf der Internetseite weimarinstitut.net. Diese Gruppe ist weltweit vernetzt, also es ist ein kleiner Haufen hier. Dieser kleine Haufen, der in Potsdam sitzt, hat dort die Potsdamer Akademie gegründet. Diese Potsdamer Akademie macht jeweils einmal im Jahr eine sogenannte Dawa-Tour, das heißt eine Tour, um den Islam zu propagieren bzw. auch zu missionieren, was eigentlich im Islam verboten ist. Und zwar vorrangig an ostdeutschen Universitäten, also von Dresden bis Greifswald, Rostock und so weiter. Und diese Gruppe hat natürlich Anknüpfungspunkte zu den originär muslimischen Kreisen gefunden und sucht sie auch ganz intensiv. Und zwar vor allem eben über Millî-Görüş, aber auch über andere Konvertiten, wie zum Beispiel Ahmed Huber ist der bekannteste Konvertit, der also auch mit Neonazis und Revisionisten zusammenarbeitet. Ahmed Huber, der Schweizer Journalist und Rechtsextrem, der schon 62 zum Islam übergetreten ist. Dieser Ahmed Huber arbeitet eng zusammen mit dem Islamischen Zentrum München und dem Haus des Islam. Das ist eine Gruppe, die eher den arabischen Muslimbrüdern nahesteht. Und Ahmed von Denver ist dort ein Konvertit, der dann wieder das Bindeglied ist. Und dort sind also die Referenten von der Potsdamer Akademie, also ständig zu Hause. Und sie greifen sozusagen in den Anti-Amerikanismus, in die Anti-Globalisierungsbewegung ein, und zwar auf der Basis der Finanzen, des Geldes. Der Islam verbietet Wucher und Zins und Papiergeld, und sie verbieten eben diese Währung und wollen ihre eigene original-islamische Währung, den auf Gold und Silber basierenden Dinar und Dirham, etablieren. Und sie sind inzwischen so weit, dass also Malaysia diese Währung inzwischen anerkannt hat. Und sie gehen bei ihren Agitationen in Ostdeutschland, wo sie also versuchen, Leute zu werben für ihre Bewegung, ganz massiv auf die sozial-ökonomische Situation ein und bieten eben mit ihren ganzen dann bieten sie eben Lösungsmöglichkeiten an. Und wir haben aus der rechten Ecke sehr viele, die inzwischen zum Islam übertreten. Also der bekannte Revisionist Jürgen Graf zum Beispiel ist ein Beispiel dafür. Oder was vielleicht hier interessant ist aus islamischen Quellen, Angela Davis von der linken Ecke ist auch zum Islam konvertiert, und zwar vor dem 11., wenn man den islamischen Quellen trauen kann. Ich möchte nur als letztes die Publikation Kukuk, Kukahiv Publication, noch kurz zitieren, die inzwischen eine eigene Tauhid-Gruppe gegründet haben. Der Tauhid-Orden ist die Auferstehung des Deutschritterordens, und die haben es sich zur Aufgabe gemacht, Preußen wieder erstehen zu lassen, und zwar ist Preußen das Kalifat des Nordens. Und was hier interessant ist, innerhalb dieser Kreise wird die Existenz von Israel regelrecht begrüßt, aber nicht, weil Israel so ein tolles Land ist und die Juden und was weiß ich eine Heimstatt haben sollen, sondern weil der Islam sich an Israel reiben muss. Und nur in der Reibung an Israel schafft der Islam seine Wiederbelebung als die große und starke Kraft, die dann dazu kommt, Europa vom amerikanischen Weltimperialismus zu befreien.
Thomas Uwer, Aktivist bei der vor allem im Nordirak tätigen Hilfsorganisation Wadi e.V., berichtet über das Wiedererstarken der Pan-Ideen im arabischen Raum und beschreibt eine trikontinentale Art des Faschismus am Beispiel des Irak.
Die Gefahr geht dem Nahen Osten nicht alleine von einer Bewegung aus, bei der in der Tat es fraglich ist, wie stark und konsistent sie denn tatsächlich ist, sondern dass diese den gesamten politischen Subtext des Panarabismus reaktiviert und ihn antisemitisch aufgeladen hat. Damit werden zugleich auch alle sich panarabisch begründenden Staaten der Region in den Konflikt hineingezwungen, mit dem Ziel, dass irgendwann der Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern nicht nur so wahrgenommen wird, sondern tatsächlich ein Krieg zwischen Israel und der arabischen Welt wird. Gefährlich sind diese islamistisch-antisemitischen Bewegungen sicherlich vor allem dann, wenn sich mit ihnen konkrete und massive Interessen verbinden, und das heißt im Nahen Osten vor allem, wenn Staaten hinter ihr stehen. Was wollen diese Staaten? Fuad Adjani hat einmal treffend festgestellt in Bezug auf den Panarabismus, dass sich diese nahöstliche Panidee zwar immer als Bewegung der Deklassierten dargestellt hat, letztlich aber immer eine Ideologie im Sinne der Eliten war, nämlich insofern, als sie es vermocht hat, dass die Aufstände und Unruhen in den Staaten sich nie gegen diese Eliten selbst richteten, sondern immer gegen einen vermeintlichen fremden Feind, gegen die vermeintliche Fremdherrschaft. Den meisten dieser Eliten gruselt es merklich, schon seit dem Ausbruch der sogenannten Al-Aqsa-Intifada, spätestens seit dem Anschlag auf das World Trade Center. Ägyptens Staatspräsident Hosni Mubarak hat das so beschrieben: Auch die Herrscher der gemäßigten arabischen Staaten vertrauen mir an, dass in Jordanien, Kuwait, Saudi-Arabien, Katar oder Amman die öffentliche Meinung am Überkochen ist. Abgesehen davon, dass öffentliche Meinung sicherlich nicht überkochen kann, zeigt sich hier vor allen Dingen, dass das panarabische Heilsversprechen, das in sich natürlich das Versprechen trägt, diese von korrupten Eliten regierten, verwalteten Nationalstaaten zu überwinden, zwar über Jahre zu einem Legitimationsinstrument erstarrter nationalstaatlicher Herrschaft im Nahen Osten geworden ist. Es ist zugleich aber auch immer eine Bedrohung für diese Staaten und ihre Eliten, die schon im ersten Schwung islamischer Bewegung in den 70ern und frühen 80ern, die an die Pan-Idee des arabischen Nationalismus angeknüpft haben, entsprechend wahrgenommen wurden. Damals waren es interessanterweise genau jene Staaten im Nahen Osten, die sich ganz besonders panarabisch definieren, die extrem heftig auf diese islamistischen Parteien und Bewegungen reagiert haben. Syrien 1982, als der Aufstand der Muslimbruderschaft in der Stadt Hama mit dem Bombardement der syrischen Luftwaffe beantwortet wurde, wobei die gesamte Altstadt, Innenstadt in Schutt und Asche gelegt wurde und wahrscheinlich um die 20.000 Menschen ums Leben kamen. Oder Ägypten, wo interessanterweise Sheikh Yassin von der Hamas schon im Knast einsaß, bevor Israel überhaupt auf die Idee kam, dass die Hamas eine Bedrohung für Israel darstellen könnte. Dass Syrien sich zugleich die Hisbollah im Libanon hält und Staaten wie Saudi-Arabien die islamistischen Terrorgruppen in den palästinensischen Gebieten finanzieren und unterstützen, ist nur ein Teil genau dieses ambivalenten Verhältnisses, das nahöstliche Staaten zur eigenen Pan-Ideologie besitzen. So zeigt sich jetzt, dass die Gefahr eben dieser Pan-Idee in dieser Ambivalenz liegt, darin, dass sie kein konsistentes Erfolgsprogramm ist, sondern ein Spiegel der krassen Widersprüche der Region, in der niemals ein einigermaßen konsistentes, genuines arabisches Nationalverständnis entstanden ist. Territorialstaaten sind im Sinne des Panarabismus, als die wahrscheinlich bedeutendste Ideologie im Nahen Osten, im Sinne des Panarabismus das Ergebnis eines Geburtsfehlers. Sie sind Ausdruck der reaktionären kolonialistischen Spaltung des verklärten, chlorreichen, reinen und unschuldigen arabisch-islamischen Großreiches. Darin ist auch die Haltung schon angelegt, die Ursachen für die miserablen Verhältnisse in den arabischen Staaten des Nahen Ostens nicht im Inneren dieser Staaten, sondern in den äußeren Bedingungen, in den Missständen zu suchen, im Imperialismus, Kolonialismus und in einem äußeren Feind, der beständig die arabische Einheit unterminiert und die arabischen Völker davon abhält, zurück zu ihrem Großreich zu gelangen. Darin sind auch alle wesentlichen Züge des Panarabismus als Subtext der aktuellen Bedrohung Israels erkennbar. Und zwar die Verklärung einer reinen und chlorreichen islamischen Vergangenheit, auf die sich sukzessive auch die sozialrevolutionären Bewegungen beziehen, Die Markierung des äußeren Feindes und das Bewusstsein des Belagertseins, der brutale Zwang zur Einheit und Homogenisierung und das volksgemeinschaftliche Zusammenschweißen gegen den Feind und daraus resultierend ein geschichtliches Bewusstsein, in dem der aktuelle Zustand immer nur als schmachvolles Jammertal vor der künftigen Erlösung verstanden wird, die erst mit der endgültigen Vernichtung der Feinde erreicht werden kann. Diese Wahrnehmung eines ständigen Kriegszustandes mit der Außenwelt, wie Sherif al-Mahdi über die islamistischen Pan-Bewegungen im Nahen Osten schon 1991 anlässlich des Zweiten Golfkrieges schrieb. Diese Wahrnehmung also eines permanenten Kriegszustandes mit der Außenwelt geht einher mit politischen Idealen und Kampfbegriffen, die sich auf einer solch hohen Abstraktionsebene bewegen, dass sie weder mit dem Alltag noch mit den lokalen Gegebenheiten in Verbindung stehen und somit das fast festgefügte Weltbild nicht gefährden können. Arabische Einheit, Kampf gegen den Imperialismus, Zerschlagung des zionistischen Gebildes, heiliger Krieg. So darf es auch nicht verwundern, dass mit dem Ausbruch der sogenannten Al-Aqsa-Intifada ausgerechnet der ba'athistische Irak nicht nur der eifrigste Förderer des palästinensischen Terrors ist. Sie wissen sicherlich, dass seit geraumer Zeit Familien sogenannter Märtyrer aus dem Irak finanziert werden. Sie bekamen immer ein Kopfgeld sozusagen von 10.000 US-Dollar. Dieses Jahr zum 65. Geburtstag Saddam Husseins wurde dieses Kopfgeld auf 25.000 Dollar erhöht. Sie haben vielleicht auch gehört von der sogenannten Freiwilligenarmee zur Befreiung Jerusalems, der angeblich 500.000 Iraker, die unter Waffen stehen, Angehörigen. Im Übrigen, wie freiwillig diese Armee ist oder die Teilnahme an dieser Armee, zeigte sich vor 2 Wochen. Da wurde nämlich in der Stadt Kirkuk ein junger Mann öffentlich hingerichtet, der den Begriff des Freiwilligen zu ernst genommen hat im Irak und eben nicht teilnehmen wollte an dieser Befreiungsarmee. Es ist interessanterweise auch der Irak, der als einziger Staat im Nahen Osten derzeit massiv von dem Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern profitiert. Zugleich sind in keinem anderen Staat des Nahen Ostens die Widersprüche des panarabischen Nationalismus derart umfassend in Herrschaft umgesetzt worden wie unter Saddam Hussein. Saddam Husseins Irak ist eine permanente und gefährliche Bedrohung für Israel. Er ist zugleich eine Bedrohung für die eigene Bevölkerung, die immer fürchten muss, selbst als Feind identifiziert und vernichtet zu werden. Auf den Irak passt im Übrigen am ehesten noch der Begriff des Faschismus. Der Erfolg der irakischen Ba'ath-Partei unter Saddam Hussein gründet nicht zuletzt darauf, dass es ihr gelungen ist, nicht nur die Widersprüche der panarabischen Idee, sondern quasi alle Widersprüche nach außen zu verlagern. Saddam Hussein, die Partei, der Staat, das Volk, die Armee bilden schon qua Verfassung eine nicht zu trennende Einheit. Diese Einheit, der irakische Staat, wird wahrgenommen als permanent von Feinden, von äußeren Feinden belagert, die die Einheit der Nation und des Staates bedrohen wollen und ihn von seiner heiligen Mission abhalten wollen. Jede Dissidenz, jede auch subjektiv gar nicht so intendierte Widerständigkeit gegen das totale Verwertungsprogramm des irakischen Staates ist ein Akt gegen diese Einheit von Volk, Führer und Nation. Jede Auseinandersetzung nimmt daher, schreibt Issam al-Khafaji, nimmt daher eine hochgradig politisierte Form an. Auseinandersetzungen stellen sich so als Kampf zwischen dem Regime und seinen Feinden dar. Oppositionelle werden allesamt behandelt, als wären sie feindliche Agenten. Mehr als 1 Million Iraker wurden als feindliche Agenten im Irak behandelt. Sie wurden umgebracht vom ba'athistischen Regime in den vergangenen 20 Jahren. Und dabei folgte das Regime dem Leitsatz Saddam Husseins. Also es gibt so eine Sammlung mit 100 Leitsätzen Saddam Husseins, die immer wieder verteilt wird. Und ein zentraler lautet: Die Revolution bestimmt selbst, wer ihre Feinde sind. Feinde sind im Irak alle, die der panarabischen Mission des Ba'ath-Staates im Wege stehen, Kurden, Kommunisten, Assyrer, der schiitische Klerus. Sie alle wurden aus der belagerten Gesellschaft ausgestoßen, bevor sie verfolgt und ermordet wurden. So werden alle, die im Irak als Feind identifiziert werden, verfolgt, nicht als Iraker, als Oppositionelle, sondern als Zionisten, als Juden, als israelische Agenten. So richteten sich auch die Kampagnen des Regimes in den 70er und 80er Jahren gegen die irakischen Kurden, bei denen ungefähr 200.000 Menschen ermordet wurden, nicht gegen die Kurden, wie das Regime immer wieder bedroht hat, sondern gegen die zionistischen Banden im Norden. Und interessanterweise wurde ideologisch auch der Krieg gegen den Iran nicht nur gegen den persischen Iran oder die islamische Revolution geführt, sondern das Regime in Bagdad wurde nicht müde, permanent zu betonen, dass dahinter eine in babylonische Zeiten des Mesopotamischen Reiches zurückreichende Verschwörung der Juden und Perser gegen die Araber stehe. Dieser Wahnsinn nimmt mitunter groteske Züge an. Kanan Makia beschreibt in seinem Buch Republic of Fear die Säuberungswellen innerhalb des Landes, die als Kampagnen gegen jüdische Spione öffentlich inszeniert werden, und spricht von einer karnevalistischen Atmosphäre. Der Antisemitismus dient dabei, wie in der gesamten aktuellen Panidee, als zusammenschweißendes, die Widersprüche als eine zusammenschweißende, die Widersprüche überbrückende holistische Welterklärung, die dem Handeln des Baas-Staates, selbst dann, wenn es offensichtlich sinnlos wirkt, einen gewissen Sinn verleiht. Saddams Satz, dass die Revolution selbst bestimme, wer ihr Feind sei, kann also getrost übersetzt werden in: der Staat bestimmt im Irak selbst, wer Jude ist und als solcher verfolgt wird. Dem entspricht im Irak das Selbstverständnis des Staates, der sich immer nur als Übergangszustand, als unvollendeten Zustand des Werdens betrachtet. Kanan Makia wiederum beschreibt, wie sich dieser Zustand des, wie er sagt, becoming something else, als ständiges Ummodeln, Verändern, Umsiedeln, Säubern auswirkt. Folter verschwinden lassen, Hinrichtungen sind im Irak und in dieser Logik auch nicht der Ausnahmefall, sozusagen das letzte Mittel zur Erhaltung staatlicher Macht und zur Unterdrückung von Opposition. Nein, sie sind Bestandteile, wichtige und zentrale Bestandteile eines großen Ausformungsprozesses, in dem der Einzelne beständig damit beschäftigt ist, irgendetwas anderes zu werden und sozusagen, wie Kanan Makia schreibt, von oben immer wieder die Dekrete, Verbote und Erklärungen des Baas-Staates auf ihn niederrieseln, runterregnen, wie er gerade diese Veränderung zu vollziehen hat. Der Baas-Staat, der sich ständig im Zustand des Werdens befindet, dient dementsprechend auch ganz logisch nicht der Befriedung gesellschaftlicher Kämpfe. Er will nicht Ordnung, er will nicht Ruhe herstellen, sondern er muss beständig das Volk von den jüdischen Agenten reinigen, die es verschmutzen wollen. Er fußt auf dem permanenten Ausnahmezustand der ständigen Inszenierung von Bedrohung und Ereignis, kurz dem nicht enden wollenden Ausnahmezustand und Krieg. Seit Saddam Hussein im Irak an der Macht ist, hat dieses Land nicht ein einziges Jahr ohne Krieg im Inneren, Krieg mit anderen Staaten oder permanenten Ausnahmezustand erlebt. Diese Herrschaft hat über den Konflikt mit Israel, zwischen Palästinensern und Israel, seit Ausbruch der sogenannten Al-Aqsa-Intifada etwas unerwartet Aktuelles bekommen. In demselben Maße, nämlich in dem schon mit Beginn dieser Intifada die palästinensischen Bewegungen auf ein pan-islamisches Ideal rekurrierten und sozusagen stellvertretend den Kampf aufgenommen haben um die heiligen Stätten, reüssierte auch der Panarabismus des irakischen Regimes, der den eigenen Konflikt sukzessive mit dem israelisch-palästinensischen Konflikt verknüpft hat. Ich denke, es ist ganz offensichtlich zu sehen, wie das irakische Regime außenpolitisch in der Verbindung mit der EU, mit seinen Revolten gegen die UN-Sanktionen, mit der Überwachung seiner Waffen, seiner Massenvernichtungswaffen und der Rüstungsindustrie extrem an Oberwasser erst gewonnen hat und in die Offensive gehen konnte, in dem Moment, wo tatsächlich auch dieser Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern ausgebrochen ist. Seitdem befindet sich der Irak tatsächlich im Aufschwung und damit auch die Vorstellung von Palästina als dem letzten Baustein, der fehlt, um die arabische Welt zu befreien. Und wer diesem Baustein oder dieser Befreiung im Wege steht und wie damit zu verfahren ist, denke ich, ist klar. Saddam Hussein pöbelt nicht nur, Saddam Hussein meint es bitter ernst, wenn er jetzt erneut die Vernichtung Israels ankündigt, und dies tut er unentwegt. Dschihad, Volkskrieg und Vernichtung, die er Israel androht, richten sich aber derzeit vor allem gegen seine eigene Bevölkerung, die erneut einem Reinigungsprozess unterzogen wird. Ein Frieden, der Israel Sicherheit gibt, scheint also umso unwahrscheinlicher, je stärker sich die Renaissance des Panarabismus Bahn bricht. In Europa wird dieser Panarabismus allerdings ganz anders wahrgenommen, nämlich als eine lange Geschichte der Demütigung, als eine lange Kette, eine Aneinanderknüpfung von Schmach, Niederlagen und Gemeinheiten und Missständen gegenüber dem großen arabischen Volk, das ganz zu Recht sein Großreich haben will. Damit wird suggeriert, sie würden aufhören mit dem Wahnsinn, wenn man die arabischen Staaten nur ein bisschen besser behandeln würde. Die paranoide Wahnvorstellung des Panarabismus im Übrigen, der sich immer belagert, verraten, benachteiligt und verkauft fühlt, wird stillschweigend affirmiert in Europa. Nichts spricht aber derzeit leider dafür, dass das Morden wirklich auch aufhören würde, wenn man nur ein paar dieser Missstände beseitigen würde. Nichts spricht dafür, dass das Morden aufhören würde, wenn die Politik gegenüber der arabischen Staaten des Nahen Ostens sich nach ihrem panarabischen Wunsch entsprechend ändern würde. Der Irak ist sicherlich einerseits das Land im Nahen Osten, wo sich panarabischer Wahn am stärksten in Herrschaft umgesetzt hat, niedergeschlagen hat. Es ist auf der anderen Seite das Land, so ziemlich das einzige Land im arabischen Nahen Osten, wo sich die Aufstände der Bevölkerung nicht panarabisch begründen, sondern diese Aufstände unentwegt gegen das Regime geführt werden. 1991 gab es einen landesweiten Aufstand der Bevölkerung gegen den Ba'ath-Staat, der leider niedergeschlagen werden konnte. Die irakische Bevölkerung, die irakische Opposition geben ganz klar zu erkennen, dass sie jederzeit bereit wären, diesem Scheißregime ein Ende zu setzen. Das wird in Europa selbstverständlich nicht unterstützt. Die Option, die sie haben, ist keine großarabische und ist keine wahnsinnige Pan-Idee. Die Option, die sie haben, ist ein anderer Irak in seinen territorialen Grenzen. Das bedeutet auch, wenn man Sicherheit und Frieden für Israel will, muss der pan-arabische, pan-islamische Wahn aufgebrochen werden. Und das heißt, bedeutet auch, und nicht nur für Israel, sondern auch im Sinne der irakischen Bevölkerung, dass man, sollte es zu einem Aufstand der irakischen Bevölkerung kommen, und wenn er von einem anderen, einem unerwünschten Bündnispartner wie den USA losgeschlagen würde, dass man ihn unterstützt und sich in diesem Fall solidarisch verhält.
Im zweiten Teil dieser Sendung, die ebenfalls im Rahmen von Radio Kontext 21 zu hören sein wird, wird Justus Wertmüller von der wertkritischen und antideutschen Berliner Zeitschrift Bahamas näher auf die Anleihen eingehen, die der gegenwärtige Islamismus beim deutschen Nationalsozialismus gemacht hat. Das genaue Programm findet sich auf der Homepage von Kontext 21. Die Wiener antideutsche und linkskommunistische Gruppierung Café Kritik, die auch die Konferenz mit unterstützt hat, ist unter folgender E-Mail-Adresse erreichbar: café.kritik@gmx.net, wobei Café ohne Akzent und Kritik in der französischen Schreibweise zu schreiben ist. Gestaltung der Sendung: Stefan Griegert.
Probeabo der Zeitschrift Kontext 21, die nächsten 3 Ausgaben kostenlos, unverbindlich und ohne automatische Verlängerung, kann an folgender Adresse bestellt werden: Kontext 21, Schottengasse 3a-1-4-59, A1010 Wien. Die Internetausgabe befindet sich an der Adresse http://kontext21.mediaweb.at. Es ist jeweils die lateinische Schreibweise zu beachten, also Kontext mit C und 21 als XXI.